Ihr Lieben, in der Freizeit haben wir über Mut und Traudig gesprochen. Und der heutige Perikopentext aus der Bergpredigt macht genau an diesem Punkt weiter. Ich lese aus Matthäus 5, die Verse 38 bis 48. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nun zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ein langer Text, ein Text mit sehr viel Inhalt, scheinbar vielen Streitpunkten und noch mehr Unklarheiten. Ein Text, über den sich Generationen von Theologen, Philosophen, Psychologen, Rechtswissenschaftler und viele andere Gelehrte den Kopf zerbrochen haben, manchmal sogar gegenseitig. Und da sitzt Jesus eigentlich nur immer noch mit seinen Jüngern zusammen und erklärt ihnen die Kernstücke seiner Lehre. Und Jesus fasst seine Rede in dem einen, eigentlich völlig unmissverständlichen Satz zusammen: Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Gott will, dass seine Jünger und seine Menschen, die an ihn glauben, auffallen mit ihrem Verhalten. Sie sollen sich unterscheiden von den Zöllnern und den Heiden. An ihrem Verhalten soll für alle Welt sichtbar werden, dass sie Gottes Kinder sind. Immer mehr und mehr und mehr bis zur Vollkommenheit. Vollkommenheit ist das Ziel, nicht die Bedingung. Denn bei allem, was Jesus sagt, weiß er genau, dass jede und jeder von uns einen eigenen Weg zur Vollkommenheit geht. Umso schöner und tröstlich das Bild, dass Gott seine Sonne über alle gleichermaßen aufgehen lässt und er für alle gleichermaßen den Regen fallen lässt. Aber all dies tut er nicht nur für die, die gerecht sind, die an ihn glauben, die auf dem Weg zur Vollkommenheit sind, sondern auch für die Bösen und die Ungerechten. Am liebsten würden wir alle Bösen und Ungerechten von der Welt entfernen. Das Problem ist nur, dass wir dann plötzlich auch womöglich weg sind. Denn noch sind wir nicht vollkommen. Ich zumindest nicht. Das Gute und das Böse, das Gerechte und das Ungerechte gehört nun mal zum Leben. Wir können lamentieren und schimpfen und heulen und brüllen. Das Gute und das Böse, das Gerechte und das Ungerechte ist da. Die Frage ist, wie wir damit umgehen, wie wir uns verhalten, wie dies unser weiteres Leben beeinflusst, was wir daraus machen. Jesus gibt uns dazu einige Bilder, die zeigen, wie wir damit umgehen können. Wie wir auf dem Weg zur Vollkommenheit nicht als Opfer voranschreiten, sondern aufrecht mit Jesu Zusagen und Gottes Hilfe den Widrigkeiten unserer Mitmenschen begegnen. Aber es ist auch andersherum. Jesus schenkt uns auch diese Bilder, damit wir an dem Verhalten des Nächsten erkennen, wann wir zur Widrigkeit für andere werden. Wann wir einem das Hemd wegnehmen, jemanden auf die rechte Backe hauen oder von jemandem verlangen, eine extra Meile für uns zu gehen. Wir stehen nicht nur immer auf der Seite der Guten. Ich bin auch manchmal der Feind. Wenn Jesus von uns verlangt, dass wir unsere Feinde lieben, dann ist das selbstverständlich nicht so gemeint, dass wir sie lieben sollen, wie wir unsere Partner lieben, unsere Kinder, wie alle die, die uns lieb und teuer sind. Das wäre auch gar nicht möglich und ist ja auch nicht gemeint. Die Liebe zu den Feinden entspringt nicht aus unserem Herzen, ist also keine Herzensangelegenheit, sondern sie hat etwas mit unserem Willen zu tun. Es ist eine Haltung dem anderen, dem Feind gegenüber. Es bedarf der Überwindung, also dem bewussten Entschluss, selbst dem Wohlwollen und Barmherzigkeit entgegenzubringen, der uns kränkt oder wehtut. Den gleichen Text finden wir übrigens auch im Lukas-Evangelium. Und er endet dort genau mit dieser Aufforderung. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. So beschreibt Lukas die Zusammenfassung des Textes. Das ist Lukas' pragmatischer Blick auf das Vollkommenwerden wie Gott. Sei barmherzig, wie Gott, der Vater, auch barmherzig ist. So, jetzt mache ich einen großen Schwenk zum Anfang des Textes. Einen vielleicht ungewöhnlichen, vielleicht auch etwas irritierenden Schwenk an den Anfang, dorthin, wo die erste Stufe der Barmherzigkeit begann. Lange bevor Gott seinen Sohn in die Welt sandte. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dieser Satz ist nach unserem Verständnis der Inbegriff der Rache. Es ist der Satz, der Gott als brutalen Rächer darstellt, dem es darum geht, Böses mit Bösem zu vergelten. Und dann ziehen wir Gott aus der Affäre, indem wir sagen, was Gott da sagt, ist Altes Testament, was Jesus sagt, ist Neues Testament. Es ist aber ganz anders. Fake News, würde man heute sagen. Jesus zitiert eigentlich nicht aus dem Alten Testament, sondern aus dem ältesten Gesetz der Welt, dem Lex Talionis. Es stammt aus einer babylonischen Sammlung von Rechtssprüchen aus dem 18. Jahrhundert vor Christus. Und dieser Gesetzestext ist übrigens heute noch im Original erhalten und befindet sich in Keilschrift in einer Stele im Louvre in Paris. Nun gut. Und dieses Gesetz, das Lex Talionis, wurde als ethischer Grundsatz ins Alte Testament aufgenommen. Das Gesetz des Auge um Auge, Zahn um Zahn, des Wie du mir, so ich dir, gilt heute im Sprachgebrauch als blutrünstiges, grausames und erbarmungsloses Gesetz und wird oft in der Literatur oder in Filmen auch als solches genutzt und beschrieben. Doch es ist genau das Gegenteil. Ursprünglich wurde damit nämlich nichts anderes bezweckt als eine Beschränkung der Rache. Blutrache und Blutfehde sind charakteristische Merkmale einer Gesellschaft, die in Sippen und Stämme gegliedert ist und stammen also aus einer Zeit primitiver Rechtsverhältnisse. Wenn damals, in rechtsloser Zeit, ein Sippengenosse einen Mann einer anderen Sippe verletzt hatte, Dann waren sämtliche Männer der anderen Sitte darauf bedacht, diese Tat an allen Sippenangehörigen des Mannes zu rächen. Es wurde also womöglich eine endlose Gewaltspirale in Gang gesetzt. Durch das Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn dagegen wurde diese Rache eingeschränkt. Es sollte nur der bestraft werden, der die Tat begangen hatte. Und auch nur in gleichem Maße, wie er dem anderen Schaden zugefügt hatte. Es wurde teilweise, je nach Tat, sogar Ausgleichszahlungen für die Tat festgelegt. Auge um Auge war eine Beschreibung für einen Tatausgleich und muss nicht wörtlich verstanden werden. Gleichzeitig wurde dem Einzelnen das Recht genommen, Selbstjustiz auszuüben. Vielmehr besagte das Gesetz, wie Richter das rechte Strafmaß erkennen und die Strafe bemessen sollten. Das, was wir als grausames und blutrünstiges Gesetz des Alten Testamentes betrachten, ist eigentlich die erste Stufe zur Barmherzigkeit, die Begrenzung der Rache und die Regelung der Vergeltung. Im Alten Testament finden wir darüber hinaus viele Beispiele, die weit über diese erste Stufe der Barmherzigkeit hinausgehen und in ähnlichen Worten genau das Gleiche sagen, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Wir müssen also Gott nicht aus der Affäre ziehen. Was er macht, macht er gut. Jesus geht nun einen großen Schritt weiter. Er setzt dieses Gesetz aber nicht außer Kraft. Warum auch? Jesus sagt hingegen, dass die Kinder Gottes, dass für die Kinder Gottes die Barmherzigkeit nicht dort endet, wo das Gesetz endet, sondern viel weiter geht. Er stellt dabei nicht die gewaltsame Tat in den Vordergrund. Die Bewertung der Tat ist Jesus nicht wichtig. Es ist in den Gesetzen geregelt und wird vor Gerichten entschieden. Es geht Jesus um die Geisteshaltung, um den Mindset, würde man heute sagen. Es geht Jesus um die Geisteshaltung der Beteiligten in der Beziehung Opfer-Täter und wie damit Unfrieden und Gewalt verhindert werden kann. Das führt Jesus an drei Beispielen aus. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dem bietet die andere auch dar. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal ausgemalt habt oder es vielleicht selbst mal versucht habt, jemanden auf die rechte Backe zu hauen. Der normale Rechtshänder ist nämlich gar nicht in der Lage, einen auf die rechte Backe zu hauen, denn er haut immer auf die linke Backe. Ihr seht, wenn ein Rechtshänder einem anderen gegenübersteht und ihn auf die rechte Backe schlagen will, dann kann er das nur mit dem Handrücken machen. Nach jüdisch-rabbinischem Recht galt das als doppelt beleidigend. Mit dem Handrücken zu schlagen, ist kein Akt des Schmerzzufügens, sondern ein Akt der Verachtung, der Kränkung, der Beleidigung. Jesus wird seinen Jüngern im Laufe ihres Zusammenseins immer wieder zeigen, wie er selbst die andere Backe hinhält, wenn er als Schlemmer und Weinsäufer bezeichnet wird, als Freund der Zöllner und Huren, wenn man ihm einen Verräterkuss gibt und ihm die Dornenkrone aufsetzt. Jesus lässt sich nicht kränken, sondern fordert seine Feinde heraus, indem er sie auffordert, Klartext zu reden, indem er ihnen entlarvende Fragen stellt, indem er die Situationen an seinen Vater abgibt. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen will, dann lass auch den Mantel. Nach jüdischem Recht und gemäß 2. Mose durfte niemand einem anderen den Mantel wegnehmen. So steht in Mose, wenn du den Mantel deines Nächsten zum Pfand nimmst, sollst du ihn wiedergeben, ehe die Sonne untergeht. Denn sein Mantel ist seine einzige Decke auf der bloßen Haut. Worin soll er sonst schlafen? Auch hier können wir im Laufe der Zeit bzw. im Laufe des Neuen Testaments an Jesu Verhalten erkennen, wie Jesus das konkret meint. Jesus rechtfertigt sich, aber er streitet sich nicht. Jesus kennt das Gesetz, das für ihn gilt, aber er klagt es nicht ein. Jesus kennt das Gesetz, das für andere gilt, aber er setzt es nicht durch. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, geh mit ihm zwei. Zu der damaligen Zeit konnte jeder römische Soldat einen x-beliebigen Bewohner zu etwas nötigen. Sei es Essen, Trinken, Futter für Pferde, einen Kurierdienst oder ähnliches. Und nun gab es drei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Man machte es nicht, was natürlich negative Konsequenzen hatte. Man gab das Mindestmaß, womit der Auftrag erfüllt war. Oder man gab etwas mehr, ging also sozusagen eine Extrameile, was sich wiederum positiv auswirken konnte. Genau diese Extrameile ist die Lösung, die Jesus vorgibt. Er beschreibt die Demut in seiner ursprünglichen Form. Demut nicht als Unterwerfung, sondern als freudiges, Gott wohlgefälliges Dienen. Indem ich dem anderen diene, und zwar mehr, als ich muss, werde ich zum Gönner. Die Nötigung wird von dem Genötigten in eine wohlwollende Tat gedreht. Ich bin kein Opfer meines Feindes, weil mein Feind mir meine Würde nicht nehmen kann. Weil Gott mich achtet und liebt. Weil ich das Kind meines Vaters im Himmel bin. Weil meine Würde als Kind Gottes unantastbar ist. Am Ende dieses Textes spricht Jesus davon, dass das, was er beschrieben hat, dass das genau das Abbild des Handelns Gottes ist. Jesus beschreibt uns die ganze Zeit seine Haltung zu uns. Jesus beschreibt uns die ganze Zeit die Barmherzigkeit Gottes mit uns. Jesus beschreibt uns die ganze Zeit das mögliche Wirken des Heiligen Geistes in uns, damit aus dem Willen oder Überwinden zur Liebe gegenüber dem Feind eine Herzensangelegenheit wird. Jesus will uns den Mut schenken, nicht als Opfer die Situation auszuhalten, sondern dass wir uns als aktives Werkzeug Gottes und barmherziges Werkzeug des Friedens für Gott und die Menschen und mich selbst für Frieden und Freiheit einsetzen. Oder um es mit dem Gebet des unbekannten Schreibers zu sagen, Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo Kummer wohnt. Vielleicht habt ihr erwartet, dass ich bei der aktuellen Weltsituation und diesem Text auch auf die Krisenherde dieser Welt eingehe, wie aktuell in Äthiopien, Afghanistan, Aserbaidschan, Armenien, Bosnien-Herzegowina, Iran, Israel, Palästina, Jemen, Kenia, Kolumbien, Kongo, Myanmar, Nigeria, Philippinen, Ruanda, Sri Lanka, Sudan, Syrien, Ukraine und viele, viele mehr. Aber wie ihr wisst, beginnt jeder Krieg und jede Gewalt im Kleinen, in unseren Stuben, in unseren Köpfen, dort, wo Menschen zusammenleben. Ich denke, mit diesem Text aus der Bergpredigt hat Jesus alles gesagt, wie all diese Konflikte in der Welt gelöst werden können. Lass dem anderen sein Hemd. Hau keinen auf die rechte Backe. Zwing niemanden, eine Meile mitzugehen, die er nicht mitgehen will. Und du wirst feststellen, wie gerne dir andere Menschen ihren Mantel geben und gerne eine oder viele extra Meilen mit dir gehen. Sei barmherzig und du kommst dem Frieden, der Freiheit und der Vollkommenheit sehr nahe. Nimm dir ein Beispiel an Gott, der zu allen Menschen barmherzig ist. Was du daran erkennst, dass er die Sonne für alle gleich aufgehen lässt und es auf alle gleich regnet, egal in welchem Land und in welcher Situation wir leben. Amen.